Che Krömer. Das war also eine komplett beschissene Zeit. Die Beziehung beendet, mein bester Freund, meine Vaterfigur, mein Seismograf war tot und ich hatte mit der Klinik besprochen, dass ich 4 Wochen dorthin gehe, dann Staffel 3 von Che Krömer drehe und danach nochmal 4 Wochen in die Klinik gehe. Und ich weiß bis heute nicht, ob das so eine gute Idee war. Man hätte Che Krömer natürlich auch absagen können, das hätte jeder verstanden. Aber ich dachte, wenn mich die Depression schon so dermaßen beherrscht, dass sie mir vorgibt, die Dreharbeiten abzubrechen, dann geht bald gar nichts mehr. Dann falle ich in ein zu tiefes Loch. Also dachte ich eben, in alter Alexander-Beutzern-Manier, das wird jetzt durchgezogen, da wird der Arsch zusammengekniffen und jetzt wird gemacht. Ich habe diese Staffel von Che Krömer dann im Nachhinein als äußerst schwach empfunden. Ich dachte ständig, das weiß ja keiner, dass ich jetzt 4 Wochen vor dieser Aufzeichnung noch in der Klinik war und dass ich danach wieder in die Klinik gehe. Das war ein krasses Gefühl. Eigentlich wollte man ja immer sagen, ey Leute, wenn ihr wüsstet, was ich gerade durchmache, dann würde man das vielleicht ein bisschen besser verstehen. Ich erinnere mich noch gut an die Folge mit Boris Palmer. Da war ich völlig durch. Da dachte ich, was ist denn das hier eigentlich für ein Scheißkonzept? Ich hatte überhaupt keinen Bock, mit diesem Typen zu reden. Ich hatte überhaupt keinen Bock, da irgendwelche dummen Sprüche zu hören. Ich wollte auch nicht die Verantwortung übernehmen, ihn in seine Schranken zu weisen. Politiker ticken ja alle gleich. Denen kannst du sagen, was du willst, die hören ja sowieso nicht zu. Kein Politiker würde zu Che Krömer gehen und sagen, ey, ich habe totalen Blödsinn gebaut, danke, dass sie mir die Augen geöffnet haben. Das ist einem ja vorher schon klar. Ich habe diese Aufzeichnung als absolut unterirdisch empfunden. Also haben mein Produzent Friedrich Küpersbusch und ich uns die Folge im Nachgang nochmal genau angesehen. Eine Sache, die ich über alle Maßen verabscheue. Ich kann mich überhaupt nicht sehen. Ich würde mir nie freiwillig eine Sendung von mir ansehen. Aber bei diesem Format ist es wichtig, dass man aus Fehlern lernt. Dass man guckt, wo war die Fragestellung falsch oder wo hast du Punkte verschenkt? Wo lag der Ball im Elfmeterbereich und man hätte einfach nur schießen müssen? Und wo hätte man einfach easy peasy ein Tor geschossen, weil der Torwart gar nicht im Tor stand? Mich hat das alles gequält. Wenn du sowas analysierst, dann brauchst du 3 Stunden für 30 Minuten Sendung. Wir wussten zu dem Zeitpunkt schon, dass im Frühjahr Frauke Petri kommen würde und ich dachte, bis dahin muss die Depression weg sein. Ich muss wieder fit werden. Als ich dann Monate später gesehen habe, dass für Boris Palmer das Parteiausschlussverfahren bei den Grünen anstand, da muss ich schon sagen, habe ich mir kurz mal ins Fäustchen gelacht. Nach der Aufzeichnung von Staffel 3 war mir völlig klar, dass ich darüber sprechen muss, dass ich Depressionen hatte. Dass ich mich zu diesem Zeitpunkt in einer Übergangsphase befand. In der ich lernen musste, wie man ohne Depressionen eigentlich lebt. Mich hat dieses Geheimnis belastet. Wenn ich darüber nachdenke, welches Thema ich als nächstes angehe, dann suche ich immer danach, was mich am meisten beschäftigt, was mich emotional am meisten herausfordert. Das bringe ich dann auf die Bühne. Mir ist das wichtig, dass ich authentische Geschichten erzähle, die ich mit wirklich echten Emotionen vortrage. Ich will mir nicht vorstellen müssen, wie ich reagieren würde, wenn ich traurig wäre. Ich will auf echte Emotionen zurückgreifen. Die Depression musste also auf die Bühne. Sie hat mich immerhin viele Jahre meines Lebens gekostet. Ich musste lernen, auch künstlerisch mit dieser Depression umzugehen. Die Krankheit und das Sprechen über sie in Kunst zu verwandeln. Mir war sehr wichtig, dass die Leute auch mit mir über dieses Thema und all seine Absurditäten lachen können. Für mich war jetzt nicht der Plan, als das Leiden Christi durchs Land zu ziehen und depressive Geschichten zu erzählen. Aber um mich frei zu kämpfen, um sagen zu können, das ist jetzt vorbei, hurra, ich hab's geschafft, war eine künstlerische Verarbeitung der Krankheitsgeschichte sehr wichtig für mich. Auch jetzt, während ich dieses Buch hier einlese, löst sich etwas. Wird es ein bisschen leichter. Das hier ist quasi eine therapeutische Maßnahme. Das wird ja Depressiven immer empfohlen, alles aufzuschreiben. Ich bin privilegiert. Da draußen sind ein paar Leute, die das ganz interessant finden, was ich mache. Meine Notizen werden in Buchform erscheinen, aber eigentlich ist es eine gute Maßnahme für jeden. Am besten noch mit Stift und Papier, gar nicht mit dem Computer, damit man wirklich merkt, wie die Gedanken vom Gehirn über den Arm und die Hand auf das Blatt Papier kommen. Das hat etwas unheimlich Befreiendes. Wenn man das, was einen bewegt, was einen beschäftigt, was einem Angst macht, aufschreibt. Die Sache fühlt sich dann gleich irgendwie verarbeitet an. Am besten legt man das Geschriebene noch irgendwo in einen Schrank und wenn der Schrank eine Klappe hat, dann macht man die Klappe zu und dann hat man wirklich diesen Effekt von, ich habe ein Problem aufgeschrieben und somit auch verarbeitet. Die Sache ist jetzt abgeschlossen.